Thema Nachfolge. Es geht um dieses Buch hier, Nachfolge. Und bevor wir damit so richtig einsteigen, würde ich euch erstmal bitten, alle ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Rutscht ein bisschen näher zusammen. Wir kommen nachher auch noch miteinander ins Gespräch. Von daher könnt ihr euch schon mal euren Nebensitzern vorstellen. Super, wenn ihr das macht. So, schön, dass ihr euch eine Reihe weiter nach vorne gesetzt habt. Heute Abend, ich habe es gerade gesagt, geht es um Nachfolge. Dieses Buch hier, Nachfolge von Bonhoeffer. Und ich kann euch eins schon mal verraten, das wird ein relativ herausfordernder Abend, so wie es für mich die letzten Monate relativ herausfordernde Wochen und immer war, wenn ich mich damit beschäftige, und vor allem die letzten 3 Tage, habe ich fast nichts anderes gemacht, außer für heute Abend zu arbeiten. Und heute Mittag habe ich dann festgestellt, dass dabei 33 PowerPoint-Folien rausgekommen sind. Ein bisschen viel, na, ich dachte, ich kürze. Kommt euch vielleicht entgegen, jetzt sind es noch 32. Genau, also es wird ein spannender Abend. Aber es wird vor allem deswegen spannend, wir beschäftigen uns ja nicht mit Bonhoeffer, weil Bonhoeffer so toll wäre. Wir beschäftigen uns mit Bonhoeffer und heute Abend in der Nachfolge geht es nicht darum, was hat Bonhoeffer Schlaues zur Nachfolge gesagt, sondern über Bonhoeffer, über das ganz viele Schlaue, was er gesagt hat, wollen wir ein bisschen besser verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das heißt, auch wenn es heute ganz viele Zitate von Bonhoeffer gibt, geht es eigentlich immer darum, um diesen Weg, den wir Jesus nachgehen. Also an dem Abend heute steht eigentlich nicht Bonhoeffer im Zentrum, sondern Jesus, dem wir nachfolgen wollen. Darum soll es heute Abend gehen. Auf diesen Jesus wollen wir uns jetzt einmal ausrichten, singen gemeinsam ein Lied und dann steigen wir ein.
Deine Gnade genügt, die in meine Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen, ich ruh im Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünden getilgt durch dein Blut, und Gnade ist für mich genug. Allein dein genügt, die in meine Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben, mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen, es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert, und nun bin ich frei. Gnade genügt, die in meine Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade gewinnt.
Ich möchte noch beten zum Anfang. Jesus, wir haben gerade gesungen, dass wir dir unser Leben geben wollen. Wir haben gerade gesungen, dass unser Leben dir gehören soll und dass sagt sich so gut und ist manchmal ganz schön kompliziert, wenn es ans konkrete Leben rangeht. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt heute Abend zu uns redest. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie das für uns konkret aussehen kann, dir nachzufolgen, dir mit Haut und Haaren uns zu verschreiben, dir nachzugehen. Jesus, danke für Bonhoeffer und dieses starke Zeugnis, was er gegeben hat. Ich bitte dich, dass heute Abend nicht Bonhoeffer zu uns spricht oder ich, sondern dass du es bist. Darum bitte ich dich, dass du uns auf dem Weg dir nach einen Schritt weiter bringst. Segne uns jetzt. Amen. Nachfolge ist das Stichwort, um das es heute Abend geht. Ich dachte, wir sind ja alle irgendwie, wenn wir irgendwie mit Jesus unterwegs sind, sind wir ja alle Nachfolger. Das heißt, wir sind eigentlich eh schon alle Experten, was das heißt. Und ich dachte, wir fangen mal damit an, dass ihr mal folgenden Satz vervollständigt. Nachfolge ist, ein Wort, ruft mal rein. Hingabe. Was noch? Ich verstehe nichts. Einer nach dem anderen. Vertrauen. Kann man das lesen? Ich glaube nicht, ne? Super. Aha. Aktion. Was ist Nachfolge noch? Bei ihm sein. Noch irgendwas? Gehorsam. Aha. Streber. Noch irgendwas? Treue. Jetzt kommt's. Erfüllung. Okay, noch ein Wort. Eins geht noch. Wie bitte? Folgen. Ja, gut. So. Okay. Das sind unsere Ideen zum Thema Nachfolge. Und das ist, irgendwie das meiste, würde ich mal sagen, ist einigermaßen richtig. Also ist alles richtig. Das gehört alles mit dazu. Ich glaube, es macht Sinn, in die Einleitung von diesem Buch Nachfolge reinzugucken. Das ist der längste Text, den es heute Abend gibt. Bonhoeffer schreibt seine Einleitung und ja, so leitet er das Buch ein. Lasst es mal auf euch wirken. Es stellt sich in Zeiten der kirchlichen Erneuerung von selbst ein, dass uns die Heilige Schrift reicher wird. Hinter den notwendigen Tages- und Kampfparolen der kirchlichen Auseinandersetzung regt sich ein stärkeres Suchen und Fragen nach dem, um den es allein geht, nach Jesus selbst. Was hat Jesus uns sagen wollen? Was will er heute von uns? Wie hilft er uns dazu, heute treue Christen zu sein? Nicht, was dieser oder jener Mann der Kirche will, ist uns zuletzt wichtig, sondern was Jesus will, wollen wir wissen. Wir wollen von dem Ruf in die Nachfolge Jesu sprechen. Laden wir damit den Menschen ein neues, schwereres Joch auf? Sollen hierzu all den Menschensatzungen, unter denen Seelen und Leiber seufzen, noch härtere, unerbittlichere hinzugefügt werden? Soll mit der Erinnerung an die Nachfolge Jesu nur noch ein spitzerer Stachel in die beunruhigten und verletzten Gewissen getrieben werden? Sollen hier etwa zum so und so vielen Male in der Kirchengeschichte unmögliche, quälerische, exzentrische Forderungen aufgestellt werden?
Geht es denn der Kirche darum, eine geistliche Gewaltherrschaft über die Menschen aufzurichten, indem sie eigenmächtig unter Androhung irdischer und ewiger Strafen setzt und befiehlt, was alles ein Mensch zu glauben und zu tun habe, um selig zu werden? Wenn die Heilige Schrift von der Nachfolge Jesu spricht, so verkündigt sie damit die Befreiung des Menschen von allen Menschensatzungen, von allem, was drückt, was belastet, was Sorge und Gewissensqual macht. In der Nachfolge kommen die Menschen aus dem harten Joch ihrer eigenen Gesetze unter das sanfte Joch Jesu Christi. Wird damit dem Ernst der Gebote Jesu Abbruch getan? Nein, vielmehr wird erst dort, wo das ganze Gebot Jesu, der Ruf in die uneingeschränkte Nachfolge bestehen bleibt, die volle Befreiung der Menschen zur Gemeinschaft Jesu möglich. Wer ungeteilt dem Gebot Jesu folgt, wer das Joch Jesu ohne Widerstreben auf sich ruhen lässt, dem wird die Last leicht, die er zu tragen hat. Der empfängt in dem sanften Druck dieses Joches die Kraft, den rechten Weg ohne ermatten zu gehen. Das Gebot Jesu ist hart, unmenschlich hart für den, der sich dagegen wehrt. Jesu Gebot ist sanft und nicht schwer für den, der sich willig da reingibt. Seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Das Gebot Jesu hat nichts zu tun mit seelischen Gewaltkuren. Jesus fordert nichts von uns, ohne uns die Kraft zu geben, es auch zu tun. Jesu Gebot will niemals Leben zerstören, sondern Leben erhalten, stärken, heilen. Jetzt kommt der Abschluss von der Einleitung. Wohin wird der Ruf in die Nachfolge diejenigen führen, die ihm folgen? Welche Entscheidungen und Scheidungen wird er mit sich bringen? Wir müssen mit dieser Frage zu dem gehen, der allein die Antwort weiß. Jesus Christus, der Nachfolge gebietet, weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Nachfolgen ist Freude. Das ist die Einleitung zu Nachfolge. Ich finde die grandios geschrieben, und er bringt es auf den Punkt: Nachfolge ist Freude. Nicht irgendwie Anstrengung, Pflicht, was auch immer, sondern es ist Freude. Und bis jetzt, was mir aufgefallen ist, als wir hier gesammelt haben, das waren alles eher positive so Attribute. Es kam irgendwie nicht, das ist anstrengend, das ist mühsam, da ist Schmerz dabei, wenn ich nachfolge, oder ich glaube, wenn man vielleicht sind wir auch alle schon so heilig, dass das automatisch kommt. Ich glaube, wenn man in der Stadt jemand sowas fragen würde, wird man vielleicht andere Antworten kriegen. Aber ich glaube, und jetzt durch das Studium von Bonhoeffer, ich gebe Bonhoeffer recht, wenn man ihn richtig versteht, Nachfolge ist Freude. Und ich bitte euch, unter dieser Folie, Nachfolge ist Freude, unter dieser Überschrift, all das zu hören, was jetzt hier alles kommt, weil Bonhoeffer bringt eine ganze Reihe richtig harter Forderungen. Und ich bitte euch, die unter dieser Überschrift Nachfolge ist Freude zu verstehen. Ich glaube, wir müssen diese Härte heute Abend ertragen, aber sehen, dass es Freude bringt, dass es Befreiung bringt, dass es Freiheit bringt, dass all diese scheinbar harten Sätze, dass die voller Barmherzigkeit für uns sind. Ich habe schon gesagt, vorhin, Nachfolge ist ein dickes Buch. Mir ist warm hier vorne. Ein dickes Buch, und Bonhoeffer hat an diesem Buch und an den Inhalt hat er über mehrere Jahre gearbeitet, hat es verfeinert, und es ist unmöglich, sage ich gleich vorweg, das ist unmöglich, das heute Abend irgendwie nur halbwegs angemessen irgendwie euch alles zu vermitteln, eine gescheite Zusammenfassung zu liefern. Geschweige denn so eine Zusammenfassung, von der ihr auch wirklich was habt. Deswegen dachte ich auch, nicht ich präsentiere heute den ganzen Abend, sondern ihr dürft nachher auch ein bisschen selber was arbeiten, dann könnt ihr euch auch was merken. Ich sehe schon, ihr freut euch, ob der selber Arbeit. Und wenn wir hier gucken, wir haben hier so einige Ideen, was Nachfolge alles beinhaltet. Und über Nachfolge zu reden, ist relativ komplex erstmal. Es ist nämlich gar nicht so leicht, über Nachfolge zu reden, wenn wir allein schon in die Bibel schauen. Da gibt es im Neuen Testament einen unterschiedlichen Gebrauch von Begriffen oder für unterschiedliche Settings, für die das Wort Nachfolge gebraucht wird. Da wird zum einen Nachfolge gebraucht in einem engeren Verständnis. Da sind Nachfolger die 12. Das sind die Nachfolger. Man könnte sagen, die, die alles aufgegeben haben, die Haus zurückgelassen haben, die in die Familienlosigkeit gegangen sind, die ihr ganzes Leben mit allem, was es war, sozusagen auf Jesus geworfen haben. Das ist im engeren Sinne Nachfolge. In der Literatur heißt oft, das war so ein Wanderradikalismus. Die haben alles zurückgelassen und sind wirklich buchstäblich nachgelaufen. Aber auch schon in den Evangelien gibt es ein weiteres Verständnis zum Thema Nachfolge. Da sind es nicht nur die alles zurückgelassen, sondern das wird auch auf die Existenzweise aller Christen bezogen. Auch der, die ihr Häuschen hatten, auch die, die Familie hatten. Also Nachfolge nicht nur in der ganz radikalen Form, sondern das gilt für alle. Und da ist schon so eine gewisse Verschiebung oder eine gewisse Bewegung in dem Begriff festzustellen. Wenn man das Wort akolutein anschaut, nachfolgen, sieht man, das kommt in den Evangelien vor, aber in den Briefen taucht es überhaupt nicht auf. Zumindest nicht in der Bedeutung. Da finden wir einen Übergang von Nachfolge, hinterhergehen, zu Mimesis, nachahmen. Das ist ein Unterschied. Nachfolge, Nachahmung. Und interessanterweise hat sich, als sich das Christentum sozusagen entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, ist das Konzept von Nachfolge als existenzieller Teil des Christentums völlig aus den Köpfen verschwunden. Das war nicht mehr sozusagen da. Und das ist einer sozusagen der großen Verdienste von Bonhoeffer, dass er diesen Begriff, wenn man so möchte, rehabilitiert hat. Interessant ist, Luther, der hat keine Nachfolgetheologie irgendwo in seiner Zeit vorgefunden, sondern der hat eher eine Imitatio, eine Theologie vorgefunden. Also eine Theologie, die sagt, du musst irgendwas imitieren, du musst sichtbare Werke tun, die belegen, dass du Christ bist. Und gegen die hat sich Luther gewendet in seiner Reformation und hat gesagt, Glaube ist ein Vorgang, der sich im Inneren vollzieht. Glaube ist gleich Vertrauen. Ja, sola fide. Glaube, Vertrauen. Und es führte dazu, dass dieses ganze Thema Nachfolge in der evangelischen Theologie überhaupt kein Schwerpunkt wurde. Und dann, wenn man geschichtlich guckt, dann bildet der Pietismus so einen ersten Korrekturversuch, dass man gesagt hat, Moment, Heiligung, dieses Thema, das ist wichtig, das gehört dazu. Aber das war eher ein Entgegen, jetzt geht es nur um das. Bonhoeffer, der war anders. Den darf man nicht in eine pietistische Ecke stellen, ihn da vereinnahmen. Der war keine Gegenbewegung zu Luther, sondern eigentlich hat er diesen reformatorischen Gedanken radikal fortgesetzt. Er wollte nicht diese Gnadenlehre, allein die Gnade, irgendwie ergänzen und ein bisschen Heiligung dazu packen, sondern er hat gesagt, wir müssen diesen Irrtum von der billigen Gnade, den müssen wir überwinden. Und wenn wir den überwinden, wenn wir die Gnade wirklich kapieren, allein deine Gnade genügt, und dann kommt, ich gebe dir mein Leben. Wenn wir kapieren, was Gnade ist, dann wird das radikale Folgen, radikale Konsequenzen in unserem Christsein haben. Bonhoeffer sagt, wenn es diese radikalen Konsequenzen nicht hat, dann reden wir nicht von Christsein. So ein erster steiler Satz von ihm. Jetzt kann man sich fragen, wie kam der dazu? Wie kam der dazu, Nachfolge wieder so ins Zentrum zu nehmen? Er schreibt selber, ich hatte schon oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben. Und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für eine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Hat mich extrem umgetrieben, dieser Satz. Ich dachte, wie ist das bei uns? Aus was machen wir die Sache Gottes? Wofür machen wir das, was wir tun? Für uns? Und dann schreibt er, ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das habe ich deutlich gespürt und sogar andere Menschen um mich herum. Das war eine große Befreiung. Die Bergpredigt. Die Bergpredigt war es, die Bonhoeffers Leben rumgerissen hat, die es auf den Kopf gestellt war. Die Bergpredigt war es, die ihn auf diesen Weg der Nachfolge geführt hat. Und laut Bethge, seinem Biografen, fing das bei ihm an in der Begegnung mit diesem französischen Pazifisten Jean Lasserre, während Bonhoeffer das erste Mal in Amerika war, 30/31. Und dieser Pazifist hat Bonhoeffer rausgehört und gesagt, mach du mal ernst mit deiner Bergpredigt, da steht der absolute Gewaltverzicht. Und diese Auseinandersetzung mit der Bergpredigt, die hat, das war der erste Anstoß sozusagen zu diesem Buch Nachfolge. 2 Jahre vorher, 28, als Bonhoeffer noch in Barcelona war, da hat er noch völlig anders über die Bergpredigt gelehrt. Da hat er das sozusagen dieses klassisch-lutherische Verständnis gehabt, dass er gesagt hat, das kann man alles nicht wörtlich nehmen. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann wird's Gesetz und Gesetz ist durch Jesus überwunden. Das hat mit uns an sich so nichts mehr zu tun. Zumindest nicht das direkte Befolgen. Und jetzt hat er sich neu der Bergpredigt ausgesetzt und kommt zur Nachfolge, zu diesem Buch. Das waren ursprünglich Vorlesungen am Predigerseminar der Bekennenden Kirche, war ein ganz fester Bestandteil seines Lehrplans, das hat er regelmäßig unterrichtet. Als das Seminar geschlossen wurde, hat er das Buch in Druck gegeben und es hat für großes Aufsehen gesorgt, weil sozusagen kein Mensch was über Nachfolge geschrieben hatte, über Heiligung, über diese Themen. Und für die, die es interessiert, den theologischen Ritterschlag, den hat er einige Jahre später erst bekommen. Das hat er selber nicht mehr mitbekommen, da war er schon tot durch Karl Barth. Der hat gesagt, das ist mit Abstand das Beste, was je dazu geschrieben ist. So, genug der Vorrede. Um was geht's bei Nachfolge? Lest euch das Buch durch, dann wisst es. Nein, das dürft ihr jetzt selber ein Stück weit rausfinden. Und zwar, ihr habt alle hoffentlich so einen Zettel bekommen. Haben alle so einen Zettel? Ich würde euch jetzt bitten, zu dritt, zu viert zusammenzugehen. Ich habe euch 3, 4 kurze Textsequenzen. Und hinter jeder dieser Textsequenz gibt es so einen Strich. Und da könnt ihr ein Wort draufschreiben, wo ihr denkt, das ist das Kernwort, um was es Bonhoeffer geht, was ein Kennzeichen von Nachfolge ist. Diskutiert das mit 3, 4 Leuten um euch rum. Ihr habt dafür 13 Minuten Zeit. Braucht noch jemand einen Zettel? Oder eine Lesebrille? Okay, wollen wir den Test mal korrigieren? Nein, ganz im Ernst. Seid ihr durchgekommen? So ganz grob? Okay, was würdet ihr sagen für diesen ersten Abschnitt? Ich weiß, und so geht es im ganzen Buch, da steckt immer mehr drin, als man in einen Abschnitt packen kann oder als man in ein Wort packen kann. Aber wenn ihr sagen würdet, okay, was aus dem ersten Abschnitt, was ist Nachfolge da? Was sind so zentrale Worte, die euch da aufgegangen sind? Gehorsam. Noch was? Das trifft eigentlich schon ganz gut für den ersten Absatz. Gehen wir mal zum zweiten. Was sind da so Punkte, wo er sagt, okay, hier wird, was wird hier nachfolgebezogen ausgesagt? Nicht so viele gleichzeitig, ja. Jawohl. Bitte. Okay. Mhm. Falsch.
Nein. Nein. Sorry, Flo. Es kommt gerade mein böses Lehrer-Ego wieder raus. Dachte, das wäre begraben worden vor einem Jahr. Aufopfernd. Okay, wir nehmen das mal mit rein. Und dann gehen wir noch zum letzten Absatz. Aus dem letzten Absatz Hingabe. Hingabe an wen oder was? Ich finde auch, da geht es ganz, ganz stark um Vergebung. Ganz, ganz starker Punkt. Da werden wir nachher noch, ist das okay, oder? Wie? Ja. Ja, Verb. Jawohl, einander vergeben. Jawohl. Vergebung oder das Verb, genau. Okay, das ist eigentlich, ist das fast schon ein grober Aufriss von dem Nachfolgebuch. Und ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen Futter zu eurem Gerüst sozusagen dazuzugeben. Bevor Bonhoeffer in seinem Buch hier wirklich in die Nachfolge einsteigt, da beginnt er zuallererst mit Gnade. Gnade ist der Ausgangspunkt für ihn. Damit ist er in der guten Tradition. Søren Kierkegaard, der hat dazu gesagt, vor Bonhoeffer: Es soll nicht mit der Nachfolge begonnen werden, sondern mit der Gnade. Dann soll die Nachfolge nachfolgen als eine Frucht der Dankbarkeit, so gut man nur kann. Gnade ist der Ausgangspunkt und Nachfolge ist eine Konsequenz aus Dankbarkeit. Und Gnade, das ist für Bonhoeffer ein ganz, ganz zentraler Begriff. Und zwar benutzt Bonhoeffer dieses Begriff, den habt ihr bestimmt die meisten von euch schon gehört, teure Gnade. Und er schreibt, was ist teure Gnade? Schreibt er ganz, ganz toll. Nächste Folie, glaube ich, noch eins weiter. Da waren wir gerade, genau. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Er sagt, Gnade ist so wertvoll, dass du bereit bist, alles dafür zu geben. Und dann schließt er auf, was er mit teurer Gnade meint. Er könnte ja einfach von Gnade sprechen, aber jetzt sagt er, Achtung, ich rede hier von einer teuren Gnade. Was ist teure Gnade? Und dann schreibt er, teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Es kostet was. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Sie ist teuer, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie deshalb, weil sie die Sünde verdammt. Aber Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Vor allem ist diese Gnade teuer, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Dieses Konzept von Gnade, sozusagen Gnade fordert alles, aber Gnade gibt noch viel, viel mehr. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf. Gnade fordert und Gnade schenkt alles. Und in seiner Ethik, also nicht im Nachfolgebuch, sondern in der Ethik, da finde ich, da fasst Bonhoeffer diese Gnade Gottes, die fasst er ganz, ganz toll, finde ich, auf eine ganz ergreifende Art und Weise zusammen. Da schreibt er, in unbegreiflicher Umkehrung alles gerechten und frommen Denkens erklärt Gott sich selbst für schuldig an der Welt. Gott sagt, ich mache mich selbst schuldig. Ich erkläre mich selbst für schuldig und lösche damit die Schuld der Welt aus. Tritt Gott selbst den demütigen Versöhnungsgang an und spricht damit die Welt frei. Will Gott schuld sein an unserer Schuld, nimmt er Strafe und Leiden, die die Schuld über uns gebracht hat, auf sich. Gott steht ein für die Gottlosigkeit, die Liebe für den Hass, der Heilige für den Sünder.
das ist Gnade. Schöner kann man es kaum sagen. Jetzt sagt Bonhoeffer, das ist unfassbar, was Gott für uns getan hat, was da passiert ist. Diese Gnade ist unfassbar und es ist eben ein Riesenproblem, dass die Leute das nicht mehr begreifen oder auch keine Konsequenzen mehr draus ziehen. Und er beschreibt mit sehr heftigen Worten, was aus dieser teuren Gnade Gottes geworden ist. Er sagt, es ist Schleuderware geworden, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, pervertierte Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Sagt, man haut sie in den Kirchen einfach nur raus als Massenware unter das Volk und sieht ihren echten Wert nicht mehr. Er sagt, diese anmaßende Gnadenlehre ist nichts anderes als die Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. So als hätte es Jesus und sein Opfer überhaupt nicht gegeben. So wird mit der Gnade umgegangen. Er schreibt weiter, sie betont die Rechtfertigung der Sünde und nicht die Rechtfertigung des Sünders. Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ist zu einer Ware geworden ohne den lebendigen Christus. Und das, er fragt sich, wie ist es auch dazu gekommen? Und er sagt, wie kann das kommen, dass Gnade zu so einem Allgemeingut wurde? Und er sagt, er guckt in die Geschichte und sagt, das ist sozusagen ein Stück weit die Christianisierung, dass man per Landesherrenzugehörigkeit zum Christen wurde. Und er sagt, selbst obwohl das Mönchtum so ein Zeichen dagegen setzen wollte, dass sie gesagt haben, ja, wir machen mit der Nachfolge ganz ernst, hat es der ganzen Sache nicht gut getan. Weil es plötzlich Nachfolge zu so einem Sonderding von ein paar besonders Heiligen wurde, aber mit dem normalen Christen nichts mehr zu tun hatte. Da dachten ein paar Leute, wir haben was besonders Frommes getan, obwohl Nachfolge eigentlich die natürliche Reaktion auf die Gnade ist. Und Bonhoeffer sagt, das Problem zu seiner Zeit, und ich glaube, da sind wir bei uns gar nicht so weit weg, ist, dass eben Gnade, das Konzept Gnade, ein Stück pervertiert wurde. Und er führt es zurück auf ein falsches Verständnis von Luther. Luther hat ja mal gesagt, sündige tapfer, aber glaube und freue dich in Christo umso tapferer. Ja? Sündige tapfer, aber freue dich in Christo umso tapferer. Und das ist ein falsches Verständnis hat dazu geführt, dass man gesagt hat, komm, Gnade deckt alles zu, das ist völlig egal, wie du lebst, es interessiert schlussendlich eh nicht die Gnade, die geht über alles drüber, schwamm drüber, alles ist gut. Es führt zu einer Rechtfertigung der Sünde. Bonhoeffer, der sagt, sündige tapfer, das konnte für Luther nur die allerletzte Auskunft, der Zuspruch für den sein, der auf seinem Weg der Nachfolge erkennt, dass er nicht sündlos werden kann. Also für den, der nachfolgt, der sich anstrengend sagt, ich will nachfolgen, aber immer mal wieder vom Weg abkommt, für den gilt das. Sündige tapfer, mit gutem Vertrauen darauf, dass Gott dir vergeben wird, aber auf dem Weg der Nachfolge, nicht einfach so. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ist es nicht hart, dass Bonhoeffer die Nachfolge so heftig einfordert und diese teure Gnade so betont. Bonhoeffer würde sagen, nee, billige Gnade, Gnade, die rausgeschleudert wird, die ist hart und die ist unbarmherzig gegen uns selbst. Er schreibt an der einen Stelle, unbarmherzig ist die billige Gnade gewiss auch den meisten von uns ganz persönlich gewesen. Sie hat uns nämlich den Weg zu Christus nicht geöffnet, sondern verschlossen. Sie hat uns nicht in die Nachfolge gerufen, sondern in Ungehorsam hart gemacht. Sie erstickte die Freudigkeit zur Nachfolge und raubte die Kraft zum Gehorsam. Er sagt, da wo wir nicht herausgefordert werden, echten Gehorsam zu gehen, in die Nachfolge zu gehen, da tut uns so eine billige Gnade, so ein alles ist gut, du kannst ruhig so bleiben, wie du bist, da muss sich nichts verändern, da tut uns das überhaupt nicht gut, sondern das bringt uns eher von Jesus weg. Bonhoeffer hat jetzt also gezeigt, Nachfolge muss sein, ansonsten nehmen wir Gott nicht ernst, ansonsten nehmen wir seine Gnade nicht ernst. Und jetzt ist die Frage, wie sieht Nachfolge aus? Und das Erste, was Bonhoeffer sagt, haben wir hier auch stehen. Nachfolge, beziehungsweise steht hier noch nicht, Nachfolge setzt immer den Ruf Jesu voraus. Das heißt, so wie wir es in ganz vielen Geschichten in Evangelien lesen, dass Jesus irgendwo langkommt und sagt, folge mir nach. Und dann steht der Mensch auf und folgt nach. Da kommt diese Nachfolge, die alles aufgibt, wo der eine sein Zollhaus verlässt, alles hinter sich lässt, Jesus nachfolgt. Petrus seine Netze verlässt und so weiter. Und er fragt, woher nimmt Jesus eigentlich das Recht sich raus, so einen Gehorsam zu fordern, so einen Gehorsam auf seinen Ruf zu fordern. Und Bonhoeffer sagt, es gibt nur eine Begründung, dass Jesus sich das Recht rausnehmen kann. Nämlich, nächste Folie, dass Jesus der Christus ist. Ja? Dass Jesus nicht nur ein Mensch, ein Lehrer, was auch immer, sondern dass er der Christus ist, der Retter. Das gibt ihm Vollmacht zu rufen und auf sein Wort Gehorsam zu fordern. Jesus ruft in die Nachfolge nicht als Lehrer und Vorbild, nicht als toller Mensch, nicht als inspirierender Typ, sondern als der Christus, der Sohn Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Wer ruft da? Und wenn Christus ruft, dann muss sozusagen, dann muss gefolgt werden. Und dann ist die Frage, okay, was heißt denn das jetzt? Wenn Jesus sagt, diesen Nachfolgeruf ausspricht, was bedeutet das denn jetzt? Was ist denn Inhalt von diesem Ruf? Bonhoeffer sagt, ist ganz einfach. Jesus sagt, folge mir nach. Laufe mir hinterher. Das ist alles. Ganz einfach. Folge mir nach. Laufe mir hinterher. That's it. Mehr geht es nicht. Es gibt neben Jesus beim Bereich der Nachfolge, neben ihm gibt es keinen weiteren Inhalt. Es geht nicht mal darum, ob Nachfolge für mich selber Sinn ergibt. Es geht auch nicht darum, ob es mir durch mein Nachfolgen irgendwie besser geht. Es geht beim Nachfolgen nicht darum, ob ich da was von habe, sondern die einzige Begründung für Nachfolge, dass wir Nachfolger sind oder werden, ist, dass der Christus uns gerufen hat. Dass es nicht irgendeiner ist, der ruft, sondern Christus. Und, das ist ihm ganz wichtig, es geht bei Nachfolge nicht um irgendein Gesetz, sondern es geht immer um die Person. Jesus ist der Inhalt. Es geht um den Christus. Dem folge ich nicht dem Gebot. Das ist für Bonhoeffer ein wichtiger Unterschied. Das sieht man später in seinem Leben, obwohl das eine Extremsituation ist, aber dass Bonhoeffer, der die Bergpredigt wortwörtlich nimmt, dass der, wo es Tötungsverbot ist, dass der sich daran beteiligt, an einem Attentatsversuch an Hitler, das zeigt, dass für ihn nicht die Nachfolge an das Gesetz die letztbindende Instanz war, sondern die Nachfolge an Jesus. Er sagt, manchmal kommen wir nicht umhin, Schuld auf uns zu nehmen. Und dann muss ich manchmal im Extremfall, ja, das ist ein Extremfall, gegen das Gebot verstoßen, um dem Rad, wie wir es da oben in dem rechten Bild sehen, um dem Rad in die Speichen zu fallen. Und dann muss ich bereit sein, auch Schuld zu übernehmen. Es gibt Situationen, da kommt man nicht schuldlos raus. So, Jesus ist der Rufende. Der Christus ist der Rufende, muss man unterscheiden. Der Christus ist der Rufende. Wir sollen gehorsam sein. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, alles schön und recht, aber früher, also zu Jesu Lebzeiten, hatten es die Leute leichter. Die haben Jesus gesehen, wie er sozusagen gekommen ist, wie er ans Zollhäuschen gekommen ist, wie er an See gekommen ist. Gesagt hat, folge mir nach. Ist es heute nicht viel schwieriger? Sagt Bonhoeffer, nö, ganz trocken, nein. Jene sahen den Rabbi und Wundertäter, also die Leute damals, die haben einen Rabbi gesehen, einen Lehrer und einen Wundertäter. Aber sie glaubten Christus. Die mussten vom Rabbi, den sehen von den Menschen, glauben, dass er der Retter der Welt ist. Das ist eine große Glaubensleistung. Er sagt, und für uns ist es sogar fast noch leichter. Wir hören das Wort von Christus und durch seinen Geist können wir Christus glauben. Also er sagt, da gibt es keinen Unterschied. Damals wie heute Nachfolge, der Ruf steht und dann müssen wir nachfolgen. Kurzes Zwischenresümee, seid ihr noch da? Ja? Okay. Weil Christus es ist, der ruft, damals wie heute, deswegen müssen wir ihm nachfolgen. Wie sieht Nachfolge konkret aus? Das ist der Punkt hier, Gehorsam. Das erste und zentrales Kennzeichen für einen Nachfolger ist Gehorsam. So wie Jesus den Leuten damals, die ihm nachgefolgt sind oder die ihm nachfolgen wollten, nicht gestattet, vorher noch ein paar andere Dinge zu tun. Jesus, lass mich erst noch meinen Vater begraben und lass mich erst noch, sagt Jesus, nee, du knüpfst Bedingungen an die Nachfolge. Du sagst, ja, ich folge nach, wenn, geht nicht. Nachfolge setzt Gehorsam voraus. Es liegt an uns, Jesus gehorsam zu sein. Und er bringt es auf eine sehr prägnante Formel. Bonhoeffer, er sagt, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Denkt mal 5 Sekunden über den Satz nach. Macht der Sinn, der Satz? Was Bonhoeffer meint ist, er sagt, Gehorsam ist nichts, was wir aus uns selbst irgendwie allein vollbringen können. Das ist eine Frucht des Glaubens. Nur der Glaubende ist gehorsam. Das ist eine Frucht des Glaubens, gehorsam. Aber gleichzeitig existiert Glaube nur in der direkten Auswirkung des Gehorsams. Er schreibt, nur der Gehorsame glaubt. Nur wer gehorsam ist, glaubt. Es muss Gehorsam geleistet werden gegen einen konkreten Befehl, damit geglaubt werden kann. Es muss ein erster Schritt des Gehorsams gegangen werden, damit Glaube nicht frommer Selbstbetrug, billige Gnade werde. Es liegt an diesem ersten Schritt. Der erste Schritt des Gehorsams muss den Petrus fort von den Netzen, aus dem Schiff heraus, muss den Jüngling aus dem Reichtum führen. Nur in dieser neuen, durch den Gehorsam geschaffenen Existenz kann geglaubt werden. Das heißt, wir müssen den Schritt des Gehorsams gehen und dann finden wir uns in einem Glauben wieder. Aber Gehorsam und Glauben gehört untrennbar zusammen. Wer sagt, ich glaube, aber ich bin nicht gehorsam, würde Bonhoeffer sagen, dann glaubst du nicht. Hochinteressant. In dem Buch Widerstand, Ergebung, da wird es nächste Woche drum gehen, da schreibt er, wer hält stand? Wer kann standhalten? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist. Der Verantwortliche, dessen Leben nichts anderes sein will als eine Antwort auf Gottes Fragen und Ruf. Wo sind sie, diese Verantwortlichen? Glauben und Gehorsam in der engen Bindung an Jesus sind untrennbar verbunden. Bonhoeffer, der ist da sehr, sehr radikal, finde ich. Er sagt, es geht um Gehorsam, ob es Sinn macht oder nicht. Weil Jesus der ist, der ruft. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Wort Gehorsam geht. Ist ja so ein bisschen ein schwieriges Wort. Warum legt er da so einen Riesenwert drauf? Bonhoeffer, muss ich kurz so einen Seitenschlenker machen. Bonhoeffer versteht den Menschen als ein wollendes Wesen. Er sagt, der Mensch ist ein Wesen mit einem Willen. Das zeichnet ihn aus. Jetzt geht es ja in unserem ganzen Christsein darum, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und er sagt, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir bewegen uns auf Jesus hin oder wir bewegen uns von Jesus weg zu uns selbst mehr hin. Entweder auf Jesus hin oder von Jesus weg zu uns selbst, auf Eigenliebe. Und er sagt, wie können wir diese Umwandlung, wie kann die eigentlich geschehen, dass ich weg von dem Weg auf mir selbst hin auf den Weg zu Jesus gehe? Und er sagt, das kannst du nicht aus dir selber heraus machen. Das kannst du auch nicht machen, indem du das irgendwie erkennst und dann sagst, oh ja, das finde ich gut, das mache ich jetzt. Sondern, er sagt, weil wir Wesen mit einem Willen sind, kann das nur durch die Konfrontation mit einem anderen Willen passieren. Er sagt, das gilt ganz generell im Alltäglichen, wenn wir von irgendwas beeinflusst werden, werden wir mit einem anderen Willen konfrontiert. Beim Thema Nachfolge, da geht es darum, dass durch die Begegnung mit dem Willen Gottes unser Wille überwältigt wird. Ja, dass der überrannt, übernommen wird, überwältigt wird. Was zu einer Umwandlung unseres Willens wird. Das ist erstmal so ein bisschen ein hört sich an, ein brutales Element. Wir werden überwältigt von Jesus, weil er uns als Christus in die Nachfolge ruft. Und deswegen sozusagen findet da eine Umgestaltung unseres Willens statt und die führt dann zu Gehorsam. Und er sagt, ohne dass wir diese Konfrontation hätten, wäre es überhaupt nicht möglich, dass wir Jesus sozusagen auf diesem Nachfolgeweg nachfolgen. So, und er deutet es, oder er hat vor allem die Bergpredigt im Sinn, wo er sagt, ihr müsst einfach gehorsam sein, euch unterwerfen, von ihm überwältigt werden. Da hat er die Bergpredigt im Sinn, die hat ihn da als Stärkstes geprägt und die legt er dann in dem Nachfolgebuch ja auch dann Vers für Vers quasi aus. So, Kennzeichen eines Nachfolgers ist dieser unbedingte Gehorsam. Und das zweite Kennzeichen, ihr habt es hier auch das ist der dritte Punkt hier, ist das Thema Leiden. Jetzt haben wir die Überschrift Nachfolge ist Freude. Jetzt kommt Leiden. Wie geht das zusammen? Bonhoeffer schreibt, wie Christus nur Christus ist als der Leidende und Verworfene, so ist der Jünger nur Jünger als der Leidende und Verworfene, als der Mitgekreuzigte. Er macht immer diese Parallele, Jesus und Jünger auf. Er sagt, so wie Jesus ohne das Kreuz nicht zum Christus, zum Erretter geworden wäre, aus dem Grund gehört das für uns auch völlig mit dazu. Wenn wir diesen Aspekt des Leidens nicht bei uns mit aufnehmen, dann koppeln wir uns damit von Jesus ab und wir folgen nicht mehr nach. Zu diesem Leiden gehört das erste Absterben, sagen das erste Sterben mit Christus, und dann ist es aber nicht vorbei mit dem Leiden, sondern das zieht sich durch. Was heißt das? Worin sollen wir leiden? Bonhoeffer sagt, wieder Parallele Jesus und wir. Er sagt, so wie Jesus sein Kreuz tragen musste, sind wir aufgefordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und was heißt das? Das Kreuz für Jesus war, Christus, so wie Christus die Sünden der Welt getragen hat, so müssen auch wir als seine Nachfolger die Sünden der anderen tragen. Das ist das Zitat, was ihr auch auf dem Zettel habt. Der Christ wird zum Lastträger. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wie Christus unsere Last trägt, so sollen wir die Last der Brüder und Schwestern tragen. Das Gesetz Christi, das erfüllt werden muss, ist das Kreuz tragen. Die Last des Bruders, die ich zu tragen habe, ist nicht nur dessen äußeres Geschick, dessen Art und Veranlagung, sondern sie ist im eigentlichsten Sinne seine Sünde. Ich kann sie nicht anders tragen, als indem ich sie ihm vergebe. Sündenvergebung ist gebotenes Christusleiden des Jüngers. Es ist allen Christen auferlegt. Er sagt, das Leiden, das wir tragen müssen, das Kreuz, das wir tragen müssen, das ist das Sündenvergeben an anderen. Und das ist echtes Leiden. Ja, war es Paulus? Ihr habt mir Mühe bereitet mit euren Sünden, oder? War Paulus, der das geschrieben hat. Wer war das? War das Gott? Altes Testament, stimmt, Altes Testament. Ja, man soll sich manchmal vorbereiten. Egal, danke euch. Stimmt, das war Altes Testament. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Bonhoeffer recht hat, dass es echtes Leiden ist, anderen die Sünden zu vergeben. Anderen zu vergeben, wo sie an uns sündigen. Anderen zu vergeben, wo sie mich ungerecht behandeln. Wo sie gegen offensichtliche Gebote verstoßen vielleicht. Da zu vergeben und nicht zu richten. Ich glaube, das ist was vom Härtesten überhaupt. Ich habe heute Mittag mit Rabea gesprochen und wir haben über diesen Punkt uns unterhalten und haben an ein paar Situationen in unserer Vergangenheit gedacht, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Und was das für ein Leiden war, denen zu vergeben und nicht zurückzuschlagen. Sagt ja, anderen zu vergeben, das aufzunehmen, das ist echtes Leiden. Das sagt er, es ist allen Christen auferlegt. Hat mich extrem herausgefordert, das hier nochmal so klar zu lesen, zu vergeben. Und durch diese Vergebung, die ich mache, immer wieder Raum für eine neue Begegnung, für eine neue Chance, für eine zweite, dritte, 580. Chance zu schaffen. Gehorsam, Leiden im Sinne von Vergeben. Und dann geht er weiter und kommt zu einem Punkt zur Mittelbarkeit. Mittelbarkeit habe ich das genannt. Man könnte ja denken, okay, wenn wir das mit diesem Vergeben hinbekommen, dann passt das doch so. Ich meine, passt das dann? Ist dann unsere Schuld Genüge getan? Könnt ihr sagen, das strengt man sich an. Ist halt eine menschliche Sache. Du musst einfach sagen, ich vergebe dir, ich trage dir das nicht nach und dann ist gut. Aber könnt ihr sich fragen, wo ist Christus denn dann in diesem Allen? Bonhoeffer sagt, wir Nachfolger müssen erkennen, dass Christus der Mittler ist. Und zwar nicht nur, nächste Folie bitte, nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Wirklichkeit. Es gibt seit Christus kein unmittelbares Verhältnis der Menschen mehr, weder zu Gott noch zur Welt. Was das heißt ist, Bonhoeffer sagt, dadurch, dass Jesus, dass Christus uns herausruft aus unserem Normalen, aus unserem Alltag, uns herausruft und sagt, folge mir nach, geh mir hinterher, auf Schritt und Tritt geh mir hinterher, sagt, dadurch passiert Folgendes. Du kannst keinen unmittelbaren Zugang mehr zur Welt haben. Alles, was du begegnest, weil du begegnest allem durch mich hindurch, weil ich gehe dir voraus, wo auch immer du hingehst, ich bin schon da, weil du folgst mir nach. Du kannst keinen Zugang mehr zu irgendetwas haben, zu keinem Menschen, zu keiner Sache, als durch mich hindurch. Jesus steht zwischen mir und allem. Was das heißt, ist, den anderen durch Christus hindurch sehen. Den anderen sehen als geliebtes Kind, als Mensch, der Rettung braucht, als Sünder, dem Vergeben gehört. Das ist so zum Vorstellen, als hätte man irgendwie die Jesusbrille auf. Ja, eine Schablone auf der Linse, in der Jesus zwischen allem steht, dem ich begegne. Und der von daher auch all mein Verhalten beeinflussen wird. Er sagt, es gibt keine losgelöste Dimension mehr von ihm. Ich möchte jetzt ein kleines Experiment mit euch machen, um euch das ein bisschen einzuprägen. Und zwar, bitte noch nicht klicken, und zwar werdet ihr gleich hier ein Bild sehen. Und ich bitte euch, nur auf dieses Bild für 30 Sekunden zu gucken, nur auf dieses Bild zu schauen, nicht links, nicht rechts. Und wenn ich sage jetzt, dann legt ihr den Kopf in den Nacken und schaut nach oben an die weiße Decke. Okay? Verstanden? Also, Achtung, los geht's, 30 Sekunden. Und jetzt nach oben gucken, weiter gucken, immer weiter gucken. Seht ihr was? Das blendet zu arg. Was habt ihr gesehen? Jesus! Ihr habt eine Erscheinung gehabt, ne? Das ist. Also, wenn es nicht geklappt hat, wir können nachher das Bild nochmal hinstellen. Das ist relativ faszinierend, weil man dann so diese Erscheinung hat. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Ich fand es trotzdem lustig. So. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, was hier passiert ist. Ich habe auch nicht so wirklich die Ahnung, aber irgendwas hat das mit unseren Stäbchen und Zäpfchen im Auge zu tun, dass sich hier was einbrennt. Durch langes Schauen auf dieses Bild wendet man den Blick weg und hat trotzdem noch sozusagen eine Schablone dieses Bildes dabei und sieht plötzlich, in dem Fall Jesus, also wie man sich Jesus vielleicht vorstellt, auf der weißen Wand. Und das ist das ein Stück weit, was sagen, als kleine Illustration, was Bonhoeffer mit diesem Mitleid sagt, der ist zwischen allem, der legt sich wie ein Filter drauf. Und wenn du ihn richtig angeguckt hast und du guckst woanders hin, wirst du das andere durch ihn hindurchsehen. Letzte Woche ging es um diese Zeit des Alleinseins und des Betrachtens und mit Jesus Zeit verbringen, mit der Schrift Zeit verbringen. Das führt genau zu diesem Ziel. Und er sagt, weil Jesus zwischen mir und allem steht, weil er der Mittler ist, er sagt, deswegen ist der direkteste Weg zwischen zwei Menschen nicht das persönliche Gespräch, das ich jetzt gleich mit Dietmar habe, sondern es ist Fürbitte. Fürbitte ist der direkteste Weg zwischen uns beiden. Er sagt, sprich weniger mit dem Bruder über Christus. Sprich viel lieber mit Christus über den Bruder. Nützt viel mehr. So, jetzt können wir sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Dieser Gedanke, dass, wir klicken das Bild mal weg, sonst ist die ganze Zeit sitzen Leute da. Das irritiert mich ein bisschen. Danke. Man könnte ja sagen, dieser Gedanke, dass alle Unmittelbarkeit durch Christus weg ist und alles bloß noch durch ihn hindurch gesehen werden kann und dass alles auch nur durch ihn hindurch geschehen kann, das könnte einen zu dieser Annahme verleiten, dass Gemeinde so eine Insel der Heiligen werden soll. So eine heilige Enklave, die mit der Welt nichts mehr zu tun hat oder zu tun haben sollte, beziehungsweise die alles nur noch vergeistigt durch Christus sieht und jeglichen Bezug zur Welt verloren hat. Bonhoeffer widerspricht dem ganz, ganz klar. Für ihn ist klar, wer glaubt, dass Gott die Welt, Bonhoeffer spricht immer von der Welt, wer glaubt, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat, er sagt, der kann doch der Welt nicht die Gemeinschaft mit Christus verweigern. Der kann die Welt nicht durch ein selbst errichtetes, frommes Gesetz verurteilen. Er sagt, wir sind doch Christusträger. Und wenn Gott die Welt erlöst hat, können wir doch der Welt nicht Christus vorenthalten. Er schreibt, es gibt keinen Rückzugsort der Christen von der Welt, weder äußerlich noch in der Sphäre der Innerlichkeit. Jeder Versuch, der Welt auszuweichen, muss früher oder später in einem sündigen Verfall an die Welt bezahlt werden. Der Welt ausweichen führt zu Sünde, sagt er, weil es Sünde ist, wenn wir der Welt Christus vorenthalten. Für ihn ist klar, er formuliert es so, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nur dann ist Kirche, verdient Kirche den Namen Kirche, wenn sie für andere da ist. Und konkret sieht das so aus, er schreibt, um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den Notleidenden schenken. Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinde leben, eventuell einen weltlichen Beruf ausüben. Ich mach das. So, sie muss an den auf die Stelle habe ich mich den ganzen Abend schon gefreut. So, sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein. Speziell wird unsere Kirche den Lasten der Hybris, der Anbetung, der Kraft und des Neides und des Illusionismus als den Wurzeln allen Übels entgegentreten müssen. Sie wird von Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Bescheidenheit, Genügsamkeit sprechen müssen. Sie wird die Bedeutung des menschlichen Vorbildes nicht unterschätzen dürfen. Nicht durch Begriffe, sondern durch Vorbild bekommt ihr Wort Nachdruck und Kraft. So. Es geht um Vorbildsein, sagt er. Das verleiht uns Nachdruck. Die nächste Folie überspringen wir. Und diese ganzen Gedanken von Vorbildsein, die findet Bonhoeffer in der Bergpredigt ganz, ganz stark kondensiert. Und er schließt an diese Gedanken, die ich gerade vorgebracht habe, eine unglaublich herausfordernde Auslegung von der gesamten Bergpredigt an. Alle drei Kapitel und noch ein bisschen mehr legt er aus. Und das kann ich unmöglich jetzt auch im Detail wiedergeben. Ich möchte euch bloß noch zwei Punkte nennen, die für sein Nachfolgeverständnis elementar sind. Und das erste ist, Nachfolge ist sichtbar für die Welt, aber unsichtbar für den Nachfolger. Was meint er damit? Erstmal zum Sichtbaren. Für Bonhoeffer zeigt sich Christsein, zeigt sich Nachfolge sichtbar. Und zwar, so sagt er immer, im Außergewöhnlichen. Im 5. Kapitel von Matthäus, sozusagen das ist das erste Kapitel von dreien der Bergpredigt, da geht es um Seligpreisung, um Salz und Licht, um Feindesliebe, um den Verzicht auf eigenes Recht, um diese ganzen Themen. Und das sind alles keine normalen Dinge, Feindesliebe, auf mein Recht verzichten, das ist nichts Normales. Das sind zutiefst außerordentliche Dinge. Er sagt dazu, wo dies Sonderliche, Außerordentliche nicht ist, da ist das Christliche nicht. Knallhart. Wo es das nicht gibt, da ist das Christliche nicht. Da reden wir nicht von Christsein. Nicht innerhalb der natürlichen Gegebenheiten geschieht das Christliche, sondern in dem über sie hinaustreten. Das ist der große Irrtum, dass Christusliebe aufgeht in Vaterlandsliebe, in Freundschaft oder in Beruf. So redet Jesus nicht. Das Christliche hängt am Außerordentlichen. Worin besteht das Außerordentliche? Es ist die Existenz der selig Gepriesenen, der Nachfolgenden. Es ist das leuchtende Licht, die Stadt auf dem Berg. Es ist der Weg der Selbstverleugnung, völliger Liebe, völliger Reinheit, völliger Wahrhaftigkeit, völliger Gewaltlosigkeit. Es ist hier die ungeteilte Liebe zum Feind. Die Liebe zu dem, der keinen liebt und den keiner liebt. Die Liebe zum religiösen, zum politischen, zum persönlichen Feind. Das Außerordentliche ist unzweifelhaft das Sichtbare, über dem der Vater im Himmel gepriesen wird. Es kann nicht verborgen bleiben. Die Leute müssen es sehen. Das Außerordentliche, und das ist das Anstößigste, ist das Tun der Nachfolgenden. Es muss getan werden. Man sagt, Schluss mit allem Ausweichen. Schluss mit allem sagen, aber das ist so hart, das kann Jesus gar nicht so gemeint. Er sagt, es muss getan werden. Diese außerordentlichen Dinge, die müssen getan werden. Das gehört zu Christsein dazu. Und es klingt hart, dass es diese außerordentlichen Früchte geben soll. Aber ich finde, man könnte auch sagen, das klingt auch ein bisschen so, man könnte da rein interpretieren, dass wir uns einfach mega doll jetzt anstrengen müssen, dass wir möglichst viele außerordentliche Dinge tun sollen, damit die Menschen uns sehen und unsere Frömmigkeit bewundern. Und da sagt Bonhoeffer, da liegt die große Gefahr, dass wir bei all dem irgendwie nur noch damit beschäftigt sind, auf uns und unsere Werke zu sehen. Und dann ganz stolz darauf sind, was für tolle Typen wir doch sind. Wie viel bessere Menschen als andere wir doch sind. Und dass wir diese außerordentlichen Dinge tun, weil sie uns abheben. Und er sagt, wenn das passiert, dann hast du die Nachfolge schon wieder verlassen. Weil wir dann andere richten. Weil wir uns dann anschauen im Vergleich zum anderen. Und sobald wir den Blick weg von Jesus nehmen, dem wir nachfolgen und auf uns schauen, dann haben wir Nachfolge verlassen. Und er sagt, und dann geht er weiter und sagt, dieser Gedanke von dem Außerordentlichen, aber auch, was das mit uns macht, welche Gefahr da für uns drin ist, die wird in Kapitel 6 von der Bergpredigt aufgenommen. Da sagt nämlich Jesus, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht tut vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Wie gehen das zusammen? Gerade eben ging es darum, ihr sollt das Außerordentliche tun, das werden die Menschen sehen und sie werden Gott preisen. Und im nächsten Kapitel von der Bergpredigt sagt Jesus, tut das nicht, damit die Menschen euch sehen. Was jetzt? Gesehen werden oder nicht? Klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Wenn wir Nachfolge ernst nehmen, im Sinn von weg von mir schauen und nur auf Jesus schauen, dann löst sich dieser scheinbare Widerspruch nämlich auf. Und zwar folgendermaßen. Bonhoeffer schreibt, der Nachfolgende tut im schlichten Gehorsam den Willen des Herrn als das Außerordentliche. Im schlichten Gehorsam macht er das Außerordentliche. Und weiß aber in allem nur darum, dass er gar nicht anders kann, dass er es als das schlechthin Selbstverständliche tut. Er sagt, du tust außerordentliche Dinge, aber du tust sie in Gehorsam in der Nachfolge an Jesus. Und deswegen ist es für dich gar nichts Außergewöhnliches. Deswegen ist es für dich das Selbstverständliche. Du sagst nicht, boah, ich mache jetzt was richtig Tolles, sondern ich mache es in schlichtem Gehorsam und das ist selbstverständlich für mich, meinen Feind zu lieben. Ja, wir tun Außerordentliches, sagt er als Christen, aber es ist uns für uns völlig normal, weil wir hinter Jesus hergehen. Und dann spitzt er das noch zu. Da können Sie sich ja fragen, Mensch, wo kommen wir denn da überhaupt noch vor? Kommen wir als Individuum noch irgendwo vor bei Bonhoeffer oder bei Jesus? Und er schreibt, die Liebe Christi des Gekreuzigten, der den alten Menschen den Tod gibt, ist es, die in dem Nachfolgenden lebt. Nun findet er sich selbst nur noch in Christus und im Bruder. Völliger Blick weg von mir. Es geht nicht mehr um mich. Ich finde mich und die Liebe sozusagen nur noch in Christus und im anderen oder der anderen. Wir sind gleich am Ende. Das ist das Ziel von allem. In Christus mich zu finden und im anderen. Und das, was erstmal vielleicht so einen negativen Touch hat, dass ich ja selber gar nicht mehr so richtig vorkomme, dass es gar nicht mehr um uns geht, das ist das, was Bonhoeffer die große Befreiung nennt. Deswegen sagt er, ist Nachfolge überhaupt keine schwere Last, weil sie uns von uns selbst befreit. Er sagt, sie Nachfolge, die wirft uns mit unserer ganzen Last, die wir tragen, die wir uns manchmal selber auferlegen, die wirft uns auf Jesus drauf. Der trägt. Und die Last, die er uns gibt, die ist viel leichter als das, was wir uns aufbürden. Deswegen ist Nachfolge pure Freude, auch wenn es manchmal hart klingt, aber es ist Freude, weil es viel, viel leichter ist als das, was wir sowieso normal uns selber aufbürden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich würde mal behaupten, ich kann das im Promillebereich ansatzweise bestätigen. Ich bin da noch lang nicht. Aber immer mal in diesen kleinen, lichten Momenten, wo ich es schaffe, mal irgendwie ganz auf Jesus zu blicken oder auf den anderen, dann merke ich, wie es auf einmal leicht wird. In allem erleiden, in allem gehorsam sein, und trotzdem merke ich manchmal, da ist es leicht. Da, wo ich mich quasi verliere, da verliere ich überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, da bin ich erst ganz ich. Nämlich dieses Ich, das Gott für mich im Sinn hat. Vielleicht sagt ihr jetzt, boah, Nachfolge ist irgendwie harter Tobak. Ja, es ist kein Pappenstiel. Bonhoeffer selber schreibt fast zum Abschluss, er schreibt, der Weg des Nachfolgenden ist schmal. Leicht geht man an ihm vorüber. Leicht verfehlt man ihn. Leicht verliert man ihn, selbst wenn man ihn schon beschritten hat. Er ist schwer zu finden. Der Weg ist wahrhaftig schmal, der Absturz zu beiden Seiten bedrohlich. Zum Außerordentlichen gerufen sein, es tun und doch nicht sehen und nicht wissen, dass man es tut. Das ist ein schmaler Weg. Die Wahrheit Jesu bezeugen und bekennen und doch den Feind dieser Wahrheit, seinen und unseren Feind lieben mit der bedingungslosen Liebe Jesu Christi. Das ist ein schmaler Weg. Der Verheißung Jesu glauben, dass die Nachfolgenden das Erdreich besitzen werden. Und doch dem Feind wehrlos begegnen. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, das ist ein schmaler Weg. Den anderen Menschen sehen und erkennen in seiner Schwäche, in seinem Unrecht und ihn niemals richten. Ihm die Botschaft ausrichten müssen und doch die Perlen niemals vor die Säue werfen. Das ist ein schmaler Weg. Es ist ein unerträglicher Weg. Solange ich diesen Weg als den mir zum Gehen Befohlenen erkenne und ihn in der Furcht vor mir selber gehe, ist er in der Tat unmöglich. Sehe ich aber Jesus Christus vorangehen, Schritt für Schritt. Sehe ich allein auf ihn und folge ihm, Schritt für Schritt, so werde ich auf diesem Weg bewahrt. Weil selbst, wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich ehrlich bin, weil selbst für mich das Schritt für Schritt hinterhergehen schon echt an Überforderung grenzt, der, glaube ich, deswegen schließt er sein Buch mit diesem Hinweis ab, dass es nicht nur ein Hinterhergehen ist. Es ist nicht nur ein Hinterherhecheln und Versuchen, Schritt für Schritt irgendwie Schritt zu halten, sondern er sagt, alles ist daher möglich, dass wir in Christi Bild umgestaltet werden, dass wir verändert werden. dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und zwar dadurch, nicht nur, dass wir hecheln, hinterherrennen, sondern dass er in uns wohnt und in uns Raum gewinnt. Er sagt, weil er selbst sein wahrhaftiges Leben in uns führt, weil er es in uns lebt. Darum können wir wandeln, gleich wie er gewandelt ist. Tun, wie er getan hat, lieben, wie er geliebt hat, vergeben, wie er vergeben hat und gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Darum können wir dem Beispiel folgen, das er uns gelassen hat, weil er sein Leben in uns führt. Weil Jesus in uns lebt, deswegen haben wir überhaupt noch eine Chance, dieses Leben zu leben. Und es gelingt, kann gelingen, indem wir den Blick nie von ihm abwenden, ihn immer vor Augen haben, lange immer Augenkontakt halten. Denkt an das Bild vorhin, was sich einbrennt, was man nicht aus den Augen verliert. Und es wird uns unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Taten prägen, und zwar in Richtung Nachfolge. Weg von uns, hin zu Jesus und hin zum Nächsten. Oder um es mit Jesu Worten zu sagen, es wird uns dazu bringen, ganz Gott und ganz die Menschen zu lieben. So, das war der Input. Ich fasse im Schnelldurchlauf zusammen. Was ist Nachfolge? Nächste Folie bitte. Danke. Nachfolge ist die dankbare Reaktion, ich mache es aus Dankbarkeit, auf die Gnade, die mir widerfährt. Und es ist die absolut erforderliche Reaktion, nämlich auf das, dass Gott diese Welt erlöst hat. Warum folge ich nach? Was ist die Begründung, dass Jesus, dass wir überhaupt folgen sollen? Es ist Christus, der ruft. Das ist der Grund dafür, dass wir nachfolgen. Und dann sagt er, es gibt keine Gnade ohne Nachfolge. Nachfolge gehört zur Gnade dazu, sonst verkommt sie zur billigen Gnade. Und jetzt zeichnet sich die Nachfolge aus durch Gehorsam. Kein Glaube ohne Gehorsam, kein Gehorsam ohne Glaube, ihr erinnert euch, durch Leiden ist gleich Sünden vergeben oder ein Teil davon ist Sünden vergeben. Es ist mittelbar plötzlich, Jesus ist dazwischen. Es ist für andere, es ist außergewöhnlich, außerordentlich und doch für uns selber unsichtbar. So viel zum Thema Nachfolge. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne mit euch einfach euch eine Minute Ruhe geben, das so ein bisschen noch nachzuverarbeiten. Und dann ist es eine Sache, das Ganze irgendwie intellektuell zu verstehen, was hat Bonhoeffer damit gemeint. Und das andere ist zu sagen, okay, Jesus, ich will das tatsächlich machen. Ich will mich da reingeben. Weil du derjenige bist, der ruft, und weil du es verdienst, dass ich dir Gehorsam leiste und dass ich mitleide und mitvergebe, dass ich andere durch dich hindurch wahrnehme, dass ich für andere da bin, dass ich auch bereit bin, die außergewöhnlichen, die schwierigen Dinge zu tun. Einfach nur, weil du vorangehst, weil du sie auch getan hast. Und wenn ihr das wollt, dann lade ich euch ein, gleich in einer Minute noch zwei Lieder zusammen zu singen, in denen dieses Nachfolgen thematisiert wird.